Lieber Herr Jesus Christus, lass uns doch jetzt auch guten Mutes werden, in dem, dass wir dich sehen, in dem, dass du uns die Augen öffnest, für deine Art, für dein Wort, für deine Tat. Amen. Ja, die Thematik heute Morgen, alles außergewöhnlich. Ich hatte Matthäus gelesen, Matthäus Kapitel 18, Matthäus Kapitel 19, und dann habe ich gedacht, ja, dieser Titel könnte noch irgendwo treffen, weil man sieht in Jesus so eine ganz andere Person, die eigentlich mit nichts und niemandem zu vergleichen ist. Wir wissen alle, Außergewöhnliches übersteigt die gewöhnliche, übliche Art, die man kennt. Außergewöhnliches ist eben ungewöhnlich, weil es das gewohnte Maß übersteigt. Und ich wage zu behaupten, dass Jesus Christus alles gewesen ist, wahrer Mensch, außergewöhnlich. In allem, was er tat, wir können das auch als ein Wort jetzt zitieren, war er außergewöhnlich. Das begann ja schon mit seiner Geburt. Als er als Sohn Gottes Mensch wird, außergewöhnlich. Sein Leben, seine Sündlosigkeit, außergewöhnlich. Es geht dann weiter, sein Umgang mit Menschen, wie er mit ihnen sprach, wie er sich ihnen offenbarte, zu welchen Menschen er ging und sich hielt. All das war außergewöhnlich. Dann seine Aussagen, zum Beispiel über Vergebung, darauf kommen wir jetzt gleich. Und ich kann schon sagen, in der Vorbereitung habe ich es dann gemerkt, wir kommen über Vergebung heute Morgen gar nicht heraus. Darum auch danke für den Text, Jonathan, den du gelesen hast. Zurück zu seiner Außergewöhnlichkeit, sein Werk am Kreuz von Golgatha, also die Rettungsaktion unseres Herrn Jesus Christus, in seinem Tod, in seiner Auferstehung, später dann auch in seiner Himmelfahrt, in der Gabe des Heiligen Geistes, alles außergewöhnlich. Seine Aussagen über Glaube, über Vertrauen. Also es gibt ja Fachleute, Experten, die sagen, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Allein in seiner Rhetorik, aber auch in seinem Aufbau, in seiner Anwendung, er hat immer den Nagel auf den Kopf getroffen. Seine Gleichnisse, Geschichten, Vergleiche, alles außergewöhnlich. Sein Reden über Moral, seine Botschaften und Predigten, denken wir nur an die Bergpredigt, außergewöhnlich. Der Inhalt, der Stil und dann natürlich seine Wundertätigkeit, die ihn begleitete und seine Worte begleitete. Ja, wer hat solche Wunder getan? Ja, der Jonathan hat ja diese wunderschöne Geschichte gelesen, als der Herr Jesus mitten im Sturm seinen Jüngern entgegengeht und ihnen sagt, sei guten Mutes, fürchtet euch nicht, ich bin's, außergewöhnlich, mitten im Sturm. Sehr ermutigende Worte. Ja, ich lasse mal die Geschichte von einem ehemaligen hannoverschen Bischof, Dr. Lilie, und der hat einmal erzählt, wie er an einer Reisegruppe teilgenommen hat nach Indien. Und dann wurden sie mit einem Reiseleiter durch einen Reiseleiter begleitet und unter anderem dann in eine große Halle geführt. Und in dieser großen Halle waren dann Figuren oder Bilder oder ähnliches ausgestellt von großen Religionsgründern dieser Welt, zum Beispiel Zoroaster, Buddha und so weiter, und auch von Jesus Christus und andere noch. Und dann frug der Reiseleiter die Gruppe, ob sie bei diesen großen Religionsstiftern denn den Unterschied bemerkten. Und das bemerkten sie dann sehr wohl auch recht schnell, denn sie sahen, wie die großen, was weiß ich, vielleicht Konfuzius und so weiter, Buddha etc., wie die in tiefes Nachdenken versunken war. Nur Jesus war dargestellt als der gute Hirte, der unterwegs war, um ein verlorenes Schaf aus den Qualen zu befreien und nach Hause zu tragen. Und dann sagte dieser indische Reiseleiter, sehen Sie, Er ist der Einzige, der nicht mit sich selbst beschäftigt ist und nicht nur an sich denkt. Ja, außergewöhnlich, unser Herr Jesus Christus. Ein anderes Beispiel vielleicht, ein biblisches Beispiel, was mir sehr nachgeht, wenn ich es lese, zutiefst bewegt, wenn man da hineinschaut, wie ist das möglich? Lukas Kapitel 7, da wird der Herr Jesus von einem frommen Pharisäer, von einem oberfrommen Pharisäer zum Essen eingeladen. Und was tut der Herr Jesus? Das waren ja seine Feinde eigentlich. Er geht hin. Alles außergewöhnlich. Und dann ist er da und er legt sich zu Tisch, wie das damals so gewesen ist, und eine bekannte Sünderin dieses Ortes, dieser Umgebung, die hörte, dass der Herr Jesus dort in diesem Hause zu Mittag ist. Und da schleicht sie sich von hinten an, nähert sich dem Herrn Jesus, alle Beteiligten dort, alle Gäste sehen natürlich auf diese Frau und auf den Herrn, wie wird er denn jetzt reagieren? Und sie hat ein Alabasterfläschchen dabei mit sehr, sehr kostbarer Narde und sie nähert sich dem Herrn Jesus, sie kniet sich vor ihm hin, sie weint, ihre Tränen benetzen seine Füße, außergewöhnlich, sie nimmt ihre Haare und trocknet die Tränen ab von seinen Füßen, dann gießt sie ihm das Öl, diese Narde über die Füße und massiert ihm die Füße, salbt ihm die Füße und küsst ihm die Füße. Pah! Natürlich die ganzen Leute, vor allen Dingen der Pharisäer, der oberfromme Pharisäer, ja Mensch, weiß der denn nicht? Wie kann der denn sowas nur zulassen, sich hier da also so die Blöße geben und dann noch mit dieser Sünderin und jetzt macht er, also das ist ja wohl nicht wahr, das ist doch die Höhe. Nein, es ist alles außergewöhnlich, weil der Herr hatte ja ganz andere Motive. Jesus sympathisierte ja nie mit der Sünde, er machte ja keine Spielchen, aber er wollte etwas demonstrieren, er wollte demonstrieren, Leute, hört mal, hier bin ich eingeladen bei dem frommen Pharisäer, ihr habt eure Urteile, eure Pauschalen. Ich bin gekommen, um Menschen zu retten. Er will zeigen, durch diese Geste will er zeigen, Gott ist nahbar. Und zwar von jedem. Und es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der Gott nicht begegnen dürfte. Oder die Gott nicht begegnen dürfte. Gott ist nahbar. Darum lässt er diese Frau an sich heran. Und was sagt er dann dem frommen Pharisäer? Was ist denn sein Argument, seine Antwort? Er sagt, ihre vielen Sünden sind vergeben. Das ist es. Darum liebt sie viel. Alles außergewöhnlich. Seine kompromisslosen Aussagen über Sünde, aber gleichzeitig sein Handeln Sündern gegenüber, außergewöhnlich. Seine Reaktion gegenüber den jüdischen Traditionen und Überlieferungen tanzte der Herr buchstäblich aus der Reihe. Das passte überhaupt nicht ins jüdische Schema. Außergewöhnlich. Sein Verständnis und seine Forderungen im Blick auf Nachfolge, auf Hingabe, auf Berufung überstieg alles, was man damals kannte. Alles außergewöhnlich. Gewöhnlich. Es ist schon einige Wochen her, Robert, du hast eben ganz ein wunderschönes Lied gesungen. Du hattest mir mal einen Bibelvers geschickt, Jesaja Kapitel 64, Vers 3. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, aus Hoffnung für alle, aber den habe ich mir gemerkt. Da habe ich gedacht, wenn ich mich vorbereite für diesen Text hier, dann werde ich diesen Bibelvers einbauen. Und das habe ich gemacht. Ich lese diesen Vers, weil der passt so, der trifft diese Außergewöhnlichkeit unseres Herrn wie den Nagel auf den Kopf. Jesaja 64, 3. Denn noch nie ist einem so etwas zu Ohren gekommen. Seit die Erde besteht, hat noch niemand von einem Gott wie dir gehört oder einen Gott gesehen, der es mit dir aufnehmen könnte. Nur du kannst den Menschen, die auf dich vertrauen, wirklich helfen. Alles. Außer gewöhnlich. Und das sehen wir auch in den verschiedenen Geschichten hier in Matthäus Kapitel 18 und 19. Tut mir leid, aber wir bleiben bei Vergebung stehen. Auch sein Handeln gegenüber dem reichen Jüngling zum Beispiel, sein Umgang mit Kindern. Alle waren brüskiert. Seine Aussagen über Ehe, seine Verheißungen an seinen Jüngern für die Zukunft, alles außergewöhnlich. Und hier unsere Geschichte, außergewöhnliche Vergebung. Petrus, wie er so war, immer direkt. Ja, was ist denn los hier, wenn mein Kumpel, mein Kollege, mein Bruder sich an mich versündigt? Wie oft muss ich dem denn vergeben? Reicht 7-mal? Da hat er ja schon hochgegriffen. Ja, hat er schon hochgegriffen und hat gesagt, oh, reicht 7-mal? Ja, 7-mal. Mutter, holt er, ich bin bereit, 7-mal zu vergeben. Die gleiche Sünde an einem Tag, ist doch was. Und Jesus sagt, nee, reicht nicht. Reicht nicht. 7-mal, 70-mal. An einem Tag. Andere Stellen, Parallelen sagen, die gleiche Sünde. Alles. Außergewöhnlich. Und dann bringt er dieses Gleichnis, da sehen Sie mal, so aus dem Stegreif. Zack, hat er ein Gleichnis. Also er hat eine Begabung gehabt, unser Herr, gewaltig. Dann sagt er, da ist ein König und da ist ein Schuldner und der hat 10.000 Talente Schuld. Oh. Kann er natürlich nicht bezahlen, nicht zurückzahlen. Ist ja nur ein Knecht, wie der überhaupt zu so einer Schuld kommen kann. Schleierhaft. Aber ist ja ein Gleichnis. Und dann sagt er, okay, jetzt müssen wir Folgendes machen, deine Frau verkaufen, deine Kinder verkaufen, dein Haus und Hof, alles, was du hast und bist, verkaufen. Aber ist ja lächerlich. So viel hat er ja gar nicht besessen als Knecht, um 10.000 Talente wieder gut zu machen. Und dann sagt dieser Mann, er kann nur eins, er kann nur niederfallen und flehen, erbarme dich doch über mich, ich will es ja versuchen. Und der König denkt, ja, versuch mal schön. Schaffst du ja gar nicht. Aber ich bin so bewegt über deine Not, ich erlasse dir die ganze Schuld. Alles. Außergewöhnlich. Römer Kapitel 8, Vers 1. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Bums. Wir sind vielleicht die schlimmsten Sünder. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Also wir bekommen eine ganz andere Stellung. Wir bekommen auf der einen Seite Sündenvergebung und auf der anderen Seite werden wir eingesetzt in eine ganz neue Stellung, wird uns alles vergeben und dann heißt es keine Verdammnis mehr und dann heißt es, als du noch Sünder warst. Ja, was bedeutet das? Ich bin doch immer noch ein Sünder. Nein, bist du nicht. Vor Gott nicht. Ja, aber ich sündige doch noch, ja. Ja, bin ich da auch noch ein Sünder? Nein. Alles außergewöhnlich. Da wir noch Sünder waren. Denn wer zu Jesus Christus kommt und von Neuem geboren wird, wird von Gott nur noch durch Jesus gesehen. Sie wissen das ja. Das Beispiel ist ja bekannt. Und da hast du ewige Vergebung. Ja, da ist ein 7-jähriger Junge, der muss immer, das ist, weiß ich, bei uns war das zu Hause früher auch so, ich musste immer den Müll rausbringen. Und dieser 7-jährige Junge wahrscheinlich auch, ja, immer das Mülleimer musste er dann rausbringen. Und da kannte er das ja. Und dann haben sie sich in der Familie mal unterhalten, christliche Familie, auch über Vergebung und so. Und dann meldet sich dieser 7-jährige zu Wort und da sagt er, ja, Papa, Sündenvergebung ist wie Müll wegwerfen. Den Müll holt man ja auch nicht wieder zurück. Ja. Der hat es verstanden. Wiedergutmachung. Vergebung. Ich weiß nicht, ich habe auch diese Geschichte gelesen über William Herschel, der lebte so um 18. 19. Jahrhundert und er war deutsch-englischer Musiker und außerdem war er Astronom und zwar ein sehr begabter Astronom. Sein Vater Isaac Herschel war Militärmusiker. Und dieser junge Mann hatte ein Problem, er sollte nämlich auch ins Militär und er wollte auch anfänglich ins Militär. Und als er dann aber den ganzen Schlamassel da sah, wie das im Militär zu und her geht und wie gefährlich das ist und die Toten etc. etc. und da war noch der 7-jährige Krieg, da Hannover und so weiter, England und alles war da involviert. Und da hat es ihm bis hier angestanden und dann ist er weggelaufen. Es war fahnenflüchtig. Ja, unter Fahnenflucht damals stand Todesstrafe. Und dann ist er aber nach England geflohen und dann hat er sich da entwickelt als ein hervorragender Astronom. Und das hat der König Georg damals, der Dritte, mitbekommen und er wollte dann diesen Mann fördern. Er wollte ihn dann ins Schloss Windsor holen und da sollte er dann in der Astronomie arbeiten und hat das dann auch später gemacht mit großem Gewinn, eigentlich für die ganze Welt. Aber es war ein Problem, weil der König damals, Georg, war auch Oberbefehlshaber der Armee und er stand in Personalunion mit Hannover im Siebenjährigen Krieg. Und das bedeutete, dieser Herschel war auch diesem König als Militäroberster Rechenschaft schuldig. Und jetzt wusste der König auch nicht, was mache ich denn jetzt? Ich kann ja jetzt nicht den Fahnenflüchtigen da in mein Schloss holen und ihn da als Astronom einsetzen und so weiter. Er hat ja die Todesstrafe verdient. Dann hat er Folgendes gemacht, bevor er ihn rief. Er hat ihm einen Brief geschickt und der Herschel, der macht diesen Brief auf und liest ihn. Und das war die Begnadigung, Begnadigungsschreiben. Und dann sagte der König, ich zitiere, dann sagte der König, dem Herschel, nun, nachdem ich dir vergeben habe, können wir miteinander sprechen. Ich habe beschlossen, dass du fortan auf dem Schloss Windsor leben sollst. Ich werde dich zum Ritter ernennen und du sollst dich als Sir William Herschel eines großen Reichtums erfreuen. Einer, der den Tod verdient hat, wird begnadigt und erhält eine ganz neue Stellung. Ja, und wenn wir das jetzt mal auf uns beziehen, ist ja ganz einfach, nicht wahr? Diese Geschichte, wir waren doch auch alle fahnenflüchtig. Wir sind doch vor Gott weggelaufen. Und wie? Unser ganzes Leben. Und was hat dieser herrliche Gott gemacht? Er hat uns unsere Schuld vergeben. Nicht einfach so in einem Begnadigungsschreiben, nein, in seinem Sohn Jesus Christus, der unsere Schuld auf sich genommen hat. Und dann heißt es, der Schuldschein ist zerrissen, ist ans Kreuz genagelt. Und dann hat Gott uns doch auch, er hat uns dann in eine vollkommen neue Stellung versetzt. Wir sind seine Kinder geworden. Ist ja gewaltig, was die Bibel uns da beibringt, ja, dass sie redet von einer überströmenden Gnade und dass da, wo die Schuld groß gewesen ist, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus noch viel, viel größer geworden ist. Ist ein Gott, der Mitleid mit uns hat. Wie dieser König mit diesem Schuldner von 10.000 Talenten. Es heißt so bewegend und Jesus bringt ja dieses Beispiel ganz bewusst, weil er damit den Vater zeigen will. Und er hatte Mitleid mit ihm. Und er vergab ihm die ganze Schuld. So wie es in Hosea steht, ich glaube Kapitel 11, Vers 8. Wo der Herr über Israel sagt, mein Herz dreht sich in mir um. Ich bin ganz und gar bewegt von Mitleid. Ich muss dir alles verzeihen. Das ist genau das, was das Gleichnis ausdrückt. Wir hatten eine wunderschöne Evangelisation mit Michael Putzi und er hat das ja immer wieder betont. Ich habe das sehr schön gefunden. Er hat ja die Bosheit der Sünde wirklich auch gezeigt, dass sie uns radikal trennt von Gott. Aber er hat immer wieder auch gesagt, das ist mir so aufgefallen, wenn der Herr Jesus dir die Sünde vergibt, wenn du mit deiner Schuld zu ihm kommst, egal was es ist, dann vergibt er so, als hättest du nie gesündigt. Als wärst du nie ein Sünder gewesen. Und das hat ja Konsequenzen dann. Eine dreifache Konsequenz hat die Vergebung unseres Herrn. Erstens, er vergibt uns alle unsere Tatsünden, selbst die wir vergessen haben, an die wir uns gar nicht erinnern. Ich erfahre das manchmal, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Man ist jetzt erwachsen, man ist alt geworden und gebrechlich, alter Knochen. Und manchmal, dann ist das so, dann kommt einem das ein oder andere aus der Jugend plötzlich noch hoch oder aus der Militärzeit oder was es auch gewesen ist, ja. Man erinnert sich. Und dann tut einem das leid, man schämt sich, man will sich schämen und dann erinnere ich mich und dann sage ich, nein, Ich danke dir, Herr Jesus, dass mir das alles vergeben ist. Und dann ist man wieder so froh und so frei. Herrlich, nicht wahr? Jesus vergibt alle Tatsünden, alles, was da jemals gewesen ist. Jesus vergibt die Erbsünde. Jesus vergibt Sünde der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Auch die Sünden, die du noch tust, sind eigentlich schon vergeben. Ja? Ist das jetzt eine Irrlehre? Natürlich müssen wir Rechenschaft geben für unser Tun, wenn wir einmal vor dem Preisrichterstuhl unseres Herrn stehen. Und wir können auch Schaden leiden. Aber nie mehr im Sinne der Verdammnis. Keine Sünde kann dich mehr verdammen. Es ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, der seinen eingeborenen Sohn für uns gegeben hat. Hebräer Kapitel 10, Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Für immer vollkommen gemacht. Haben Sie gehört, ja? Für immer vollkommen gemacht. Schlachter sagt, für immer vollendet. Menge sagt, für immer ans Ziel gebracht. Kein Anlass mehr zur Verdammnis. Wenn wir falsche Wege gehen, oh, wir werden ermahnt durch den Heiligen Geist, durch Botschaften, durch Brüder und Schwestern. Es kann auch sehr wohl sein, dass wir gezüchtigt werden, aber nie mehr verdammt. Wir sind ja seine Kinder geworden. Das ist im Grunde genommen das, was Jesus durch das Gleichnis sagen will. Er will durch dieses Gleichnis von 10.000 Talenten, will er die Größe, die Macht, die Kraft, die unendliche Dimension der Vergebung uns vor Augen stellen. Alles außergewöhnlich. Keine Religion macht das. Kein Religionsgründer. Da müssen wir immer was bringen und immer was tun. Das wollte ja dieser Knecht auch, nicht wahr? Ja, hab Geduld mit mir und ich will da versuchen und so weiter. Nee. Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich erlasse dir alles, was du getan hast. Ich habe mich gefragt, warum der Herr Jesus eine so außergewöhnliche Zahl nennt. Auch das ist alles außergewöhnlich. Oder außergewöhnlich. Nehmen Sie es, wie Sie wollen. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Und eben, der sagt, das geht nicht, ja, dann müssen wir alles verkaufen. Das ist das gute Recht. Alles verkaufen. Eine ganze Familie. Damals gab es ja noch Sklaven. Haus und Hof. Und ja, da können wir ja mal gucken, wie wir weiterkommen. Nein, es heißt, der Herr jenes Knechtes aber innerlich bewegt, lässt ihn frei. Und er lässt ihm alle Schuld. Ich habe mal versucht, eine Rechnung zu machen. Oh, jetzt kommt es ans Licht. Das haben wir gesehen. Ich bin kein Mathematiker. Überhaupt nicht. Technik und Mathematik ist nicht mein Ding. Schreiben, das geht so. Da war ich in der Schule immer gut. Aufsätze schreiben und so, wenn ich. Aber Mathematik. Aber gut, ich bin gar nicht so schlecht, finde ich. Ne? Na, ich stelle das mal dar, ja, ich versuche es. Also ein Denar war ein Tageslohn, damals eines normalen oder, ja, Knechtes. Ein Denar, ein Tageslohn. Ein Talent waren, umgerechnet, kann man ja, es gibt ja Tabellen der damaligen Münzeinheiten, ein Talent war damals 6.000 Denare. Ein Denar, ein Arbeitstag. Ein Talent, 6.000 Denare, das heißt 6.000 Arbeitstage. Nageln Sie mich nicht fest mit der Rechnung jetzt, plus, minus, ja? Das sind 17 Jahreslöhne. Ein Talent, 17 Jahreslöhne. Stellen Sie mal vor. Ein Talent, 17 Jahreslöhne. Jetzt hat er aber nicht ein Talent Schuld, sondern wie viel, wer weiß es noch? 10.000, also müssen wir alles mal 10.000 rechnen. 10.000 Talente sind 60 Millionen Tageslöhne, gleich 170.000 Jahre Arbeitslohn. Ja, wer lebt so lange? 170.000 Jahre Arbeitslohn.
Muss ich weiter, ne? So.
Jetzt. Rechnen wir das mal ein bisschen um. sagen wir mal, einen Monatslohn 3.500 Schweizer Franken. Jahreslohn 42.000. Mal 17, das entspricht dann einem Talent. Ja? Mal 17 sind 714.000 Schweizer Franken, das ist der Lohn für 17 Jahre Arbeit bei 3.500 im Monat. Das sind bei, habe ich da schon alles? Ja. Das sind bei 10.000 Talente, wenn man das jetzt hochrechnet mit 3.500 Schweizer Franken, sind das 7 Milliarden 140 Millionen Schweizer Franken. Also ungefähr 8 Milliarden. Lohn für, habe ich da noch einfach? Ja, gib mir dein Herz, genau das ist richtig. Ja. Lohn für 170.000 Jahre Arbeit. Ja, da kann man nur, gib mir dein Herz. Ne? Da, mehr kann es nicht bringen. Wir können es nicht zurückzahlen. Wir können ihm nur unser Herz bringen und sagen, Herr, bitte, niederfallen und sagen, sei uns gnädig. Und das ist er geworden. Warum nimmt der Herr eine so utopische Summe als Beispiel? Ich glaube, dafür gibt es, denke ich mal, habe ich mir jetzt so überlegt, drei Gründe. Der erste Grund ist der, weil das am besten unsere Schuld darlegt, die wir für Gott haben, und die Unmöglichkeit darlegt, diese zurückzuzahlen. Das will der Herr damit sagen. Du bist so voller Schuld vor Gott, du kannst es nicht. Da hören wir alle mit allen guten Werken auf, oder? Die bringen uns nicht weiter. Die bringen uns nicht weiter. Zweitens zeigt der Herr aber gleichzeitig dadurch, dass seine Vergebung unlimitiert ist. Es gibt keine Obergrenze sozusagen für göttliche Vergebung. Was da ist, was da war, es gibt ja Menschen, die sagen, naja, was ich getan habe, also da ist Zappenduster, da ist Schluss, das kann mir jetzt nicht mehr vergeben werden, stimmt doch gar nicht. Kann alles vergeben werden. Jesus ist ja nicht als Richter gekommen, sondern als Retter. Er ist nicht dem Zorn Gottes gekommen, sondern um uns den Zorn zu bringen, sondern die Liebe Gottes. Ich kenne ja die Geschichte, ich weiß, auch das ist jetzt eine Geschichte, die ist eigentlich bekannt, aber ich erzähle sie trotzdem, weil ich finde sie einfach so passend. Da ist also ein Zug, der fährt da seine Bahn und der Zug ist ziemlich voll, die Abteile sind alle voll und das ein Abteil, alle Sitze sind belegt und da ist ein junger Mann und der ist ganz nervös, ganz nervös. Und er steht auf und er setzt sich wieder hin und er beugt sich dann oder klettert halb über die anderen drüber, um aus dem Fenster zu gucken. Und dann setzt er sich wieder, steht er wieder auf, dann läuft er raus in den Flur hin und her, kommt wieder rein. Und die ganzen Leute, die regen sich schon auf. Aber da war ein Pastor dabei und der hat gesagt, komm, ich fasse mal jetzt ein Herz, ich spreche den jungen Mann an. Und dann sagt er, sehen Sie mal, Herr junger Mann, Sie sind sowas von nervös, kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen oder... Oder ist da eine Not, die sie belastet oder sowas? Und dann sagt er, ja. Und dann platzt es aus ihm heraus in einem seelsorgerlichen Gespräch. Dann, die sind wahrscheinlich ein bisschen auf Seite gegangen. Und dann hat er gesagt, wissen Sie was, ich komme gerade aus dem Gefängnis. Ich komme aus dem Gefängnis und ich habe meine Eltern betrogen, ich habe meinen Vater bestohlen. Ich bin dann abgehauen, ich bin zu einem Schwerverbrecher geworden und ich saß eben im Gefängnis und jetzt bin ich rausgekommen. Und ich sitze jetzt hier in dem Zug und ich fahre Richtung meiner Heimatstadt, wo meine Eltern wohnen und ihr Haus, ihr Grundstück liegt ganz nah an dem Bahngleis. Und ich habe meinen Eltern geschrieben, wenn mein Papa mir vergeben könnte, dann möchte er doch, wir haben da einen schönen Obstbaum im Garten stehen und dann möchte er doch ein weißes Taschentuch da hinhängen und dann weiß ich, ja, der Papa nimmt mich wieder an. Und wenn ich dann aber sehe, dass da eben kein weißes Taschentuch hängt, dann fahre ich an dem nächsten Bahnhof vorbei und dann kann ich ja auch verstehen, wenn man mich nicht mehr annehmen würde. Und dann sagt der Pastor, wissen Sie was, gehen Sie jetzt mal auf den Flur da, auf dem Korridor draußen im Zug und ich gucke raus. Und dann werde ich Ihnen Bescheid sagen, wie das jetzt ist. Und der Junge, der hat es nicht mehr ausgehalten, der hat geschwitzt und so weiter. Und dann kamen sie immer näher und dann rief auf einmal der Pastor, er rief diesen Jungen und sagt, kommen Sie mal her ans Fenster. Und er geht und dann schaut er raus und dann sieht er diesen Baum an der Bahnlinie und da war nicht ein Taschentuch, da waren ganze weiße Bettlaken. ganze weiße Bettlaken und der ganze Baum war eingehüllt in weißen Bettlaken. Da kamen dem Jungen die Tränen und dann ist er am nächsten Station, ist er dann ausgestiegen und zu seinen Eltern. Vergebung ist großartig. Aber das nimmt uns in Verantwortung. Und das ist eben das andere. Jesus hört ja hier nicht auf. Er erzählt ja dann weiter und sagt ja, dieser Knecht dann aber, stellen Sie sich mal vor, diesem Knecht, dem alles vergeben ist, 10.000 Talente Schuld, haben wir gesehen, ne? 8 Milliarden fast. Ja? Und der hat jetzt einen Mitknecht und der hat gerade mal 100 Denare, das sind 100 Tageslöhne. 100 Denare ist ja ein Klacks gegenüber dem, der Schuld, die er gehabt hat. Und der Mitknecht kann nicht bezahlen und dann bittet er ihn, ihm doch diese Schuld zu erlassen, ihm irgendwie entgegenzukommen. Aber nein, er rüttelt und schüttelt ihn und wirft ihn ins Gefängnis und Sie kennen die Geschichte. Die anderen Knechte haben das dann dem König erzählt und der König war darüber erbost und hat dann auch dementsprechend gehandelt. Warum? Weil dieser Knecht nicht dem Beispiel des Königs folgte. Er hat die ganze Barmherzigkeit des Königs erfahren, aber er hat selber keine Barmherzigkeit geübt. Es gibt einen schönen Vers im Neuen Testament, in Epheser Kapitel 5, Vers 1, da heißt es, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Das ist interessant, ne? Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Ach, ich erinnere mich noch, als ich Kind war. Mein Papa, zu dem habe ich hochgeguckt. Das war mein Vorbild irgendwie, ja. Ich wollte so sein wie mein Papa. Ich wollte so stark sein wie mein Papa. Ich wollte so fröhlich sein wie mein Papa. Mein Papa war ein sehr humorvoller Mensch. Ich wollte so gut Fußball spielen können wie mein Papa. Obwohl mein Vater hatte nur einen Arm vom Krieg, aber er konnte sehr gut Fußball spielen. Ich habe sogar den Gang von meinem Papa nachgemacht. Ich habe versucht, so zu laufen wie mein Papa. Kleine Stöpke, wie man so sagt, ja. Ich habe die Sachen von meinem Vater anprobiert. Der Hut war mir viel zu groß, das ging gerade bis hier. Der Schal war mir eine Schleppe. Die Handschuhe oder der Mantel, alles viel zu groß, viel zu lang. Aber ich wollte einfach, das war mein Papa, ja. Weil er uns liebte. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Dazu ruft uns dieser Vers auf. Und wie der Vater im Himmel ist, das zeigt er uns ja auch an anderer Stelle. Das ist auch übrigens etwas, das ist ja, glaube ich, das bekannteste Gleichnis mit überhaupt im Neuen Testament, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und was mich immer wieder tief beeindruckt an diesem Gleichnis, ist einfach, wie der Sohn nach Hause kommt. Also wenn ich diese Stelle lese, da kommen mir fast die Tränen. Der hat sich ja so viel vorgenommen, ne, der Junge. Und er ist ja auch so tief gesunken. Und dann kommt er nach Hause und hat er sich ja schon überlegt und auswendig gelernt, was er dem Papa jetzt sagt, wenn er nach Hause kommt, ich bin nicht mehr wert und dies und jenes, mach mich doch zu einem deiner Knechte etc. etc. Und er kommt nach Hause und der kommt gar nicht dazu, das zu sagen. Da kommt der Vater ihm schon entgegengerannt, fällt ihm um den Hals und da ist er schon wieder angenommen und in seine Stellung gesetzt. Und erst danach kann er dann sein Bekenntnis loswerden. Aber das war nicht mal mehr die Voraussetzung, sondern da war er schon angenommen. In den liebenden Armen des Vaters. Ist unwahrscheinlich. Und wie sieht es da aus? Manchmal in Gemeinden, in Kirchen, in Häusern. Da ist eine so große Not. Ich konnte es nicht fassen. Mir sagte jetzt, erzählte mir jemand, es war ein etwas seelsorgerliches Gespräch am Telefon im Missionswerk, Und diese Person sagte, ja, da ist eben Streit da bei uns und so weiter und so fort. Und sie sind alle gläubig, die ganze Familie. Aber sie gehen sich aus dem Weg und haben keine Gemeinschaft. Da gibt es also Eltern, die keine Gemeinschaft haben mit den Kindern. Da gibt es Kinder, die haben keine Gemeinschaft mit den Eltern, aber sie sind ja gläubig. Da gibt es Gemeindeglieder, die gehen sich aus dem Weg. Wenn der eine da reinkommt, dann macht der andere einen Bogen. Bloß nicht in die Augen gucken, bloß nicht reden. Wenn ich heute manchmal lese, wie Christen, und jeder sagt, er ist bibeltreu. Wie bibeltreu die sich die Bibelverse um die Ohren schlagen, nur um den anderen fertig zu machen, da kriegst du kalte Grauen. Da sage ich, wo ist denn da noch die Gesinnung Jesu? Ja, dass wir so gesinnt sein sollen, wie Jesus Christus gesinnt war. Wo ist das denn noch? Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht in die Falle Satans tappen. Denn die Bibel, ich habe das eben aufgeschlagen, als er das gelesen hat, da kam mir diese Stelle in den Sinn, weil ich habe mir das als kleine Randbemerkung geschrieben, das ist mir jetzt erst aufgefallen, Vergebung, da heißt es im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 10, wem ihr aber etwas vergebt, dem vergeb auch ich, schreibt Paulus. Puh. Denn auch ich habe, was ich vergeben habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, um euretwillen vergeben vor dem Angesicht Christi. Einfach so. Damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Wer nicht vergibt, kann von Satan übervorteilt werden. Seid gesinnt, wie Jesus Christus auch gesinnt war. Nehmt seine Gesinnung an. Das ist es, was der Herr will. Auch das habe ich irgendwo mal gelesen und mir dann notiert. Hass, Feindseligkeit, Unversöhnlichkeit soll der Energiekiller Nummer 1 sein. Und die schreiben, man schadet eigentlich nur sich selbst, wenn man nicht vergibt. Und wer nicht vergibt, liebe Geschwister, der versetzt sich selbst in einen Kerker, aus dem er nicht mehr herauskommt. Das ist ja hier passiert, ja? Dass der König dann gesagt hat, nimmt den und sperrt ihn in den Kerker, bis er seine Schuld bezahlt hat. Ja, 10.000 Talente, wie will er die denn bezahlen, wenn er im Kerker sitzt? Geht doch gar nicht. Und es ist so, wenn wir hassen, wenn wir neiden, wenn wir einander nicht vergeben und nicht mehr in die Augen schauen können, ob das in einer Ehe ist, Ehe gehen kaputt, wo zwei Personen an Jesus glauben, aber es ist keine Aussprache mehr, es ist keine Vergebung mehr da. Oder ich sprach eben von Kindern gegenüber Eltern und umgekehrt oder in Gemeinden oder im E-Mail-Verkehr und so weiter und so fort, was da im Internet, was da an Unvergebungsbereitschaft vorhanden ist, eine Katastrophe. Aber alle wollen ja, alle sind bibeltreu. Bibeltreu daneben. Und da hat der ich glaube Otto hieß er, Otto Stockmeier. Otto Stockmeier hat seinerzeit mal geschrieben, ich zitiere, du kommst, wenn du deine Schuldner vor Gericht ziehst, anstatt ihnen zu vergeben, in den Kerker und dann kannst du sehen, wie du herauskommst. Wie viele liegen heute im Kerker, weil sie nicht haben vergeben können? Sie haben ihre eigenen Rechte geltend machen wollen und sind aus dem Gleichgewicht gekommen, weil sie nie aufgewacht sind für die Größe ihrer Schuld Gott gegenüber. Für die Größe ihrer Schuld Gott gegenüber. Und dann sitzen sie im Kerker und dann heißt es, Hass, Feindseligkeit, Unversöhnlichkeit, da versetzt man sich selber in einen Kerker, zum Beispiel zuerst mal psychisch, das dehnt sich dann aus auf den Leib. Man ist ständig angespannt, schreiben Fachärzte hier, die Konzentration lässt nach, der Blutdruck steigt, das Aussehen wird ernster, verbissener und verkrampfter. Es können Schlafstörungen hinzukommen und chronische Reizungen. Das wusste ich nicht, dass das auch gibt. Chronische Reizungen. Also da bist du gereizt, da meint einer vielleicht nur gut und du bist schon wieder gereizt. Und die wirken sich dann pathologisch auf die Organe aus, also krankhaft. Hasserfüllte Menschen, heißt es, sind traurige Geschöpfe, die an sich selbst gescheitert sind. Und ich habe ja eben Internet erwähnt, weil da schrieb mir vor ein paar Tagen ein lieber, werter Bruder, der erwähnte, eigentlich schon in seiner fast verzweifelten Not, erwähnte er die Not innerhalb der Gemeinden, wie sich fromme Christen gegenseitig fertig machen. Eine Gruppierung gegen die andere, schreibt er, ein böses Mehl gegen das andere, alles wird veröffentlicht, man macht sich gegenseitig fertig. Und dann schrieb er wörtlich, die verdammen sich gegenseitig auf übelste Art in die Verdammnis, in die Hölle. Und jeder behauptet, er ist bibeltreu. Aber wenn du nicht alles genauso siehst wie ich, Schluss. Wo ist denn da Vergebungsbereitschaft? Die Liebe deckt der Sünde Mengen. Vergebung, Corrie ten Boom, ich komme zum Schluss. Vergebung ist der Schlüssel, der die Handschellen des Hasses aufschließt. Und noch ein Zitat von jemand: Wir können uns von einem großen Unrecht, was uns angetan worden ist, nicht eher erholen, bis wir es verzeihen. Ist großer Ernst, nicht wahr, in diesem Gleichnis, das der Herr Jesus Christus gegeben hat. Großer Ernst. Und da komme ich nochmal auf Petrus. Herr, ich kann mir vorstellen, wie er da vor Jesus steht und ein bisschen stolz noch ist. Wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben? Du, reicht 7-mal? Ich bin bereit, 7-mal. Ja. Voll ins Fettnäpfchen wieder getreten. Ist er ja so oft. Nee, Petrus nicht, reicht nicht. 7-mal, 70-mal. Ist auch eine Rechnung, ne? Wie viel ist das? 490, ja? 7-mal, 70-mal. Sind wir dazu bereit? Wenn du oder wenn sie jetzt etwas haben, vielleicht gegen den Ehepartner, sollte sich aussprechen. Oder vielleicht ist da ein Zwist mit einem Bruder oder einer Schwester in der Gemeinde oder im Hauskreis. Geh auf ihn oder sie zu. Befreie dich selber, indem du dich mal hinkniest und sagst, Herr Jesus, ob ich jetzt mit ihm rede oder nicht oder mit ihr oder nicht, aber ich ziehe jetzt einen Schlussstrich. Ich vergebe jetzt. Ich vergebe. Und dann werden sie aufatmen können und dann wird das Verhältnis wieder gut werden. Das ist die Gesinnung unseres Herrn Jesus Christus. Und das wünschen wir uns doch alle. Alles. Außer gewöhnlich. Weil gewöhnlich vergibt man sich nicht. Da übt man Rache. Und da ist man umso mehr dagegen. Aber wir wollen eben als Kinder Gottes auch da außergewöhnlich sein. Amen. Einen gesegneten Sonntag.